Wir haben ja ein Meldesystem seit heute, das funktioniert ja noch nicht. Das müssen wir noch üben. Ich schreibe
die ganze Zeit ins Notion, Mann.
Was ist denn hier los?
Wo soll ich denn noch hingucken?
Halt, stopp! Jetzt
einfach drin. Verdammte Kacke!
Meine Güte, was ist denn hier los?
Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg.
Welt da draußen. Wir sind wieder am Start, euer liebster Film- und Serien-Podcast, Steven Spoilberg. Wir sind zurück zu viert, wir sind die volle Mannschaft. Und ich würde mal sagen, wir gehen voll ins Gespräch rein. Ihr kennt uns, ihr liebt uns und wir versuchen das Ganze hier umzusetzen, was wir so vorgenommen haben heute. Das ist wieder einiges. Und ich will aber so ein bisschen kundtun, dass ich so langsam immer mehr an der Menschheit zweifle. Nicht nur so doll, wie ich es schon vorher getan habe, es wird immer schlimmer. Und dazu habe ich auch ein schönes passendes Beispiel, als ich nämlich diese Woche mal wieder in der Sneak gewesen bin, im Kino. Sind wir vorher so ein bisschen in Leipzig durch die Innenstadt getingelt und wir haben in der Innenstadt von Leipzig ein C&A und das baut irgendwie gerade um. Und da kommt es halt irgendwie dazu, dass man dann einfach die Situation hatte, ja, 50% auf alles, steht draußen überall groß dran mit riesen Tafeln und Postern und sowas. Und ja, und meine Frau brauchte sowieso noch irgendwie so Hose und sowas und dann sind wir rein. Und da hast du wirklich dann an jedem Kleiderständer ein Schild, wo drauf steht 50%. Und auf der Rückseite von diesen Schildern ist tatsächlich eine Tabelle, was das bei welchem Preis jetzt bedeutet. Also da steht wirklich eine Tabelle, da steht oben 3 Euro und da steht dahinter, ist gleich 1,50 Euro.
Ja, nicht was letzte Preis.
Nein. Das ist wirklich richtig bescheuert. Also das geht von 3 Euro über verschiedene Beträge bis hin zu 79,99, was dann 40 Euro ist. Also das wird wirklich erklärt, dass du es auch nicht falsch verstehen kannst.
Damit an der Kasse nicht das böse Erwachen kommt, ne?
Ja, so kannst du haushalten. So ja, kann jeder Depp haushalten. Ich hab 10 Euro.
Man hat doch jeder Taschenrechner dabei. Ne, ist halt so.
Ja. Naja. Aber jetzt kommt ja was, wo ich mir denke, ich glaube, ich weiß, warum die das machen. Und das finde ich eigentlich noch schlimmer als die Erklärung, dass die Menschen einfach dumm sind. Ich glaube, die machen das für die Klugscheißer, die so Level-Klugscheißer wie ich sind, die dann hinkommen und bei 1,99 und das überall zusammenrechnen, 3,99 und 15,99 und dann den Betrag davon 50% nehmen und sich dann wundern, warum ich auf 10 Cent weniger komme, als dann an der Kasse steht.
Ja.
Das könnte natürlich durchaus sein.
Wenn du alle Klugscheißer mit abholen willst in dieses Boot, dann was willst du sonst machen, ne?
Das ist nah dran an einer Verschwörungstheorie, würde ich sagen, Berg. Nah dran. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich natürlich ein Teil des Problems bin, wenn ich in der Schule die Kinder nicht vernünftig ausbilde mit Mathematik.
Auf jeden Fall.
Also ich arbeite dran, dieses Problem zu lösen, Berg.
Ja, also in meinen schlimmsten Vorstellungen ist das irgendwie bei C&A in der Juristenabteilung irgendwie so ein Meeting gewesen, wo die darüber geredet haben, ja, können wir jetzt einfach 50% dran schreiben und dann statt 3,99 1,50 Euro machen oder fangen dann Leute an, sich zu beschweren. Und da haben die wirklich dann ein Meeting gemacht, da sind zu keinem Schluss gekommen, irgendwie Kuchen gefressen, nochmal 2 Kaffee und so. Und ich glaube, dann sind sie auf diese Lösung mit dieser Tabelle gekommen. Könnte ich mir so vorstellen, dass das so ungefähr abgelaufen ist.
Ja, ich wiederhole, nah an der Verschwörungstheorie, Berg, nah dran.
Mal sehen. Ja, also nur, falls jetzt jemand zuhört an C&A Jurismus, was erzähle ich eigentlich? Juristen, Funktionären, also die können sich hier mal dazu äußern. Inoffiziell natürlich. Wir lassen das einfließen.
Können uns eine E-Mail schreiben an
Postfach at stevenspoilberg.de. Musste kurz überlegen.
Postfach? Nein, das ist falsch.
Das hatten wir doch in der letzten Folge schon. Dann haben wir es auch in der letzten Folge schon falsch
Postfach ist definitiv falsch. Ich weiß es gerade selbst nicht. Ich glaube einfach podcast@stevenspoilberg.de. Also Top Postfach definitiv nicht.
Ich weiß es nicht. Ich habe euch einen Brief geschrieben.
Ja, aber wir haben ja auch noch nie, fast noch nie, eine Mail bekommen, die wirklich Sinn ergibt.
Ich schreibe jetzt eine parallel und dann kriegen wir das raus.
Ah, sehr ja. schön. Oder vielleicht gibt es ja endlich mal jemanden, der hier, ich zeig das nochmal hier für unsere Dudes, ihr könnt es nicht sehen, ne, aber ich habe ja wirklich an meiner Pinnwand, und an meiner Pinnwand hängt nicht viel, aber der Brief, den mir Moba geschrieben hat, der hängt hier an der Pinnwand. Den kann ich sehen und kann dabei masturbieren. Also. Wahnsinn.
Ja, wundervoll. Vielleicht geben wir einfach mal deine Adresse an, Steven.
Das ist ja ein Unikat, offensichtlich. Das heißt, wir werden das schöne Glissé-Drucks davon machen und werden das zu Weihnachten an unsere beliebtesten Hörer verlosen. Genau, das werden wir machen.
Ja. Eigentlich war das nur ein Bewerbungsschreiben.
Beginn einer wunderbaren
Freundschaft. Eigentlich war das ein Bewerbungsschreiben, ja. Ich wusste es nur nicht.
Ich möchte bitte an eurem Podcast, ich finde euch so toll. Ich bin Fan.
Nee, das war ja nicht mal, also das erste war ja, dass sie mich erstmal fremd verkauft haben, weil so sicher waren sie sich dann doch nicht, dass ich ein Netter bin. Also haben sie mich erstmal an den anderen Laden verhödelt. Aber bitte, ich bin ja dann jetzt, am Ende bin ich ja doch dran wie Senf.
Ja, und das war wirklich ein Beginn einer wunderbaren Freundschaft, das muss man sagen. Und mittlerweile habe ich nachgeschaut, es ist podcast@stevenspoilberg.de. Das war jetzt peinlich, mein Gott.
Weißt du, vielleicht hat uns Mark Zuckerberg schon geschrieben, wir haben einfach nicht reingeguckt, ne?
Jeder braucht einen Steven, ne?
Ja. Unbedingt. Und was auch jeder braucht, ist zumindest Sandros Meinung, ist die News.
Ja, ich weiß, ja, also das ist jetzt auch das Beste an diesem Podcast, finde ich. Also es ist meine persönliche Meinung, ne? Also dieser neue Newsblog. Und es ist nicht so leicht. Der Film ist in Produktion und ich weiß auch nicht, was wir machen, wenn der Film dann raus ist. Aber irgendwas finde ich jede Woche. Das verspreche ich jedenfalls immer, wenn ich dabei bin. Diese Woche sind wieder ganz, ganz heiße Sachen, ne? Was in der Dune-Welt passiert ist. Weil die Hauptdreharbeiten in Budapest sind abgeschlossen. Ne? Das heißt, solche also so Schauspieler wie Austin Butler, Florence Pugh, Pugh, Pugh und auch Christopher Pugh, Pugh. Walken sind quasi schon raus. Also die haben quasi, die warten jetzt, bis der Film endlich kommt, genauso wie wir. Und jetzt geht's aber, das Wichtigste, in die Wüste noch. Ne? Also momentan ist quasi, sind die vier Units in Budapest abgereist und jetzt geht's in Abu Dhabi weiter, ne? Weil der Sand ist nicht animiert. Und was soll ich sagen? Ja, es gibt noch eine wahnsinnig spannende Casting-News. Da muss ich gerade mal gucken, wie die scheiß Schauspielerin hieß. Und zwar wurde ein Fremen, also einer von dem Wüstenvolk namens Shishakli, wurde jetzt gecastet. Und zwar von Suhella Yaqub. Keine Ahnung, ist eine Schweizerin oder so. Und die kennt man aus Gaspar Noés Climax. Da hat sie irgendwie getanzt und sowas. Und die spielt jetzt hier eine Fremen, Leute. Und zwar die Fremen, die Paul beibringt, auf diesem Sandwurm zu reiten. Im Buch ist das nämlich ein Kerl. Ist das nicht total krass? Und jetzt kommt das Letzte. Dave Bautista wurde auch interviewt.
Allerletzte.
Dave Bautista wurde interviewt und er hat jetzt gesagt, er hat sich jetzt den Bart abrasiert, weil er wieder in die Rolle schlüpft. Ist das, Leute, es geht los.
Anscheinend müssen Männer, die man als bärtig kennt, sich für Dune den Bart abrasieren. Siehe Moos Lieblingsschauspieler Jason Momoa, der so scheiße aussieht ohne Bart. Das ist unsäglich. Naja, gut, das war sie, die obligatorische Dune News. Vielen Dank, wir gehen zurück ins Studio.
Korrespondent aus der Wüste.
Gott. Naja, lass uns einfach mal anfangen. Es gibt so ein paar Sachen, die wir in letzter Zeit geguckt haben. Das ist wieder einiges. Und wenn wir hier zu viert zusammenkommen, ist das dann schon wieder so viel, wie für zwei Folgen reichen würde. Deswegen will ich hier an Anfang nur setzen. Ich bin Stevens Ruf gefolgt, ebenso wie Sandro auch. Wir haben Athena geschaut. Es ist so spektakulär, wie du es gesagt hast. Ich war absolut drin und ich finde halt, der Fokus des Films liegt ganz klar darauf, dir das irgendwie erlebbar zu machen. Und das macht er super. Und ja, der emotionale Unterbau, der es zu einem sehr, sehr guten Film machen würde, der fehlt. Und der wird zwar versucht reinzubringen, aber das klappt nicht mehr so ganz dann hinten.
Ja, alles, was Berg sagt.
Ja, finde ich auch. Guter Film, hat Spaß gemacht. Ja, ich grätsch jetzt mal rein. Wisst ihr, womit ich meine Zeit vertrieben habe? Ich habe mir doch kackfrech nochmal die ganze Halloween-Geschichte angeguckt. Und zwar Halloween 1, das Original. Und dann die David Gordon Green Trilogie. Und ich weiß ja, ihr findet die nicht so richtig gelungen. Vor allem weiß ich, dass der Berg oder viele andere haben ja auch mit Halloween Kills ihre Probleme. Den habe ich sogar noch im Director's Cut geguckt, um das Ganze rund zu machen. Und damit hatten wir viel Spaß, muss ich sagen, weil so im Gesamtkonzept, wenn du die wirklich aneinander siehst, klar, das Ding hat massenhaft Schwierigkeiten. Halloween 1 nehme ich mal außen vor, das ist und bleibt ein Meisterwerk. Das hat einfach ein Genre geschaffen und das ist nicht kaputt zu kriegen. Die neue Trilogie endet ja jetzt und ich habe auch Halloween Ends geguckt. Sie soll jetzt tatsächlich auch wirklich für immer enden, weil selbst die Hauptrolle Laurie hat keinen Bock mehr. Also Jamie Lee Curtis hat gesagt, ich bin am Ende, ich will nicht mehr und ich bin fein mit allem, was passiert ist. Hat einer von euch Halloween Ends gesehen schon? Oder hat euch Kills so abgeschreckt, dass ihr den nicht guckt? Wahrscheinlich ist das so. Ne?
Exakt.
Aber jetzt will ich Ends natürlich wieder gucken, weil ja gesagt wird, dass der alle Fans enttäuscht. Und dann meistens bin ich dann wieder all in.
Also ihr habt ja auch gelesen, was unser lieber Freund Stu dazu geschrieben hat. Und das war ja schon so eine kleine, das war ja schon so ein kleines Herzchen an dem Ganzen dran. Und da gehe ich auch mit. Der Film versucht was Neues. Der traut sich dadurch auch was. Und Fans sind dann ein bisschen unzufrieden. Da hat jeder seinen Grund für. Also dem einen ist dann Michael Myers zu wenig drinne, dann wird zu wenig Gore gezeigt. Was mich eher rausgeholt hat, war tatsächlich, ich bin mit dem Gore einverstanden, ich bin damit einverstanden, was sie sich Neues gewagt haben. Das will ich hier gar nicht spoilern, weil das kommt relativ früh am Film, aber anyway. Womit ich ein Problem habe, ist die Inkonsistenz, was den Hauptcharakter angeht, Laurie und ihre Nichte. Siehst du sie im einen Film, also Laurie als, mir ist alles egal, wenn ich sterben muss, dann muss ich eben sterben. Hast du hier ständig dieses Wechsel wie, ich bin bereit dazu und dann doch nicht. Und das hat mich total rausgeholt. Also es ist immer so ein bisschen, was machst du denn jetzt, was willst du denn jetzt? Ihre Nichte ist noch viel schlimmer. Denn die trifft eine nach der anderen Entscheidung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das hat mich total genervt. Aber ansonsten, alles in allem würde ich sagen, Halloween Ends bringt das zu Ende, was diese Reihe haben sollte. Das ist immer noch spaßig genug, aber meilenweit weg von dem, was der Originalfilm mal gemacht hat. Aber besser finde ich als die Rob Zombie Zweiologie. Wie heißt denn das? Duologie dann, ne? Dafür finde ich die hier schon ein bisschen besser. Anyway. Ich dachte, wir wollten das eigentlich zu Halloween gucken, aber Paula war dann ein bisschen ungeduldig, hat gesagt, dann mach das jetzt. Und dann haben wir es jetzt gemacht.
Das ist ja auch, glaube ich, okay, einfach. Im Oktober zählt.
Ja, oder?
So Halloween-Zeit. Also,
ja. Es gibt das ja so viele andere Filme. Ihr habt ja schon mal über X geredet. Es gibt X, es gibt Pearl. Das muss ja alles irgendwann geguckt werden. Und bei einigen Filmen muss ich vorher mich immer erstmal schlau lesen, ob ich mir den Klops, den ich mir dann in die Hose mache, ob das überhaupt geht, ob ich den überhaupt gucken kann.
Ja, also ich kenne das. Ich bin ja nicht der Riesenfan von diesem klassischen Horrorgenre, hab aber jetzt auch Bock gehabt, irgendwie, weil Oktober ist und alles schon überall dir mit Halloween entgegenschreit. Ich habe jetzt Scream geguckt, den neuen. Habe ich jetzt auch mal nachgeholt. Mhm. War okay.
Ich mochte den ja auch.
Es ist unterhaltsam. Es ist nichts Tolles, aber es ist unterhaltsam, kann man machen.
Ja, ich habe auch einen ein bisschen schaurigen Film habe ich, Film kann man dazu fast gar nicht sagen, aber ich möchte unbedingt mal kurz hier einen Geheimtipp droppen, weil ich auf Disney Plus, man glaubt es kaum, Nimic entdeckt habe. Und das ist das Regiedebüt von Yorgos Lanthimos. Und zwar ist das ein Kurzfilm, der geht irgendwie 11 Minuten, Matt Dillon in der Hauptrolle. Es ist ein ziemlich, kranker, schizophrener Trip, so ein Existenzfragen, Horror-Ding, keine Ahnung, wird wenig gesprochen, krasse Bilder, man erkennt auf jeden Fall schon seine Handschrift. Wer die Viertelstunde mal hat, nicht ganz, einfach mal auf die Watchlist bei Disney Plus setzen, ist auf jeden Fall beeindruckend, was der hier schon in diesen 10 Minuten rausknallt, der Typ. Also kein Wunder, was dann später passiert ist. Und dann ansonsten habe ich tatsächlich noch einen unheimlichen Film, aber nicht in dem Sinne, wie man es jetzt vielleicht hofft, sondern der war eher unheimlich schlecht. Und unheimlich, wie soll ich das sagen? cheesy vielleicht. Also es geht um The School for Good and Evil. Platz 1 der Netflix-Charts, glaube ich, gerade momentan. Das schreckt ja immer schon mal direkt ab. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hatte irgendwie gerade Bock auf sowas. Und ich habe gelesen, das ist eine Art Harry Potter für Netflix. Und dann hatte ich gesehen, dass im Cast noch Charlize Theron und Lawrence Fishburne und Kerry Washington, glaube ich, dabei sind. Dachte ich, ja, doch, guck ich mal an. Und allein das Intro des Films, ich weiß nicht, kennt noch jemand von euch die Dungeons & Dragons-Verfilmung mit Jeremy Irons?
Nein.
Daran hat es mich erinnert vom CGI. Furchtbar krass. Aber der Film hat tatsächlich, also wer auf sowas wie Harry Potter, gerade die ersten zwei Teile, wer auf Narnia steht und auch so ein bisschen auf die so Disney-Real-Verfilmung, ich glaube, das schreckt gerade alle ab, die zuhören. Ich glaube, aber für die Zielgruppe ist es gemacht. Ne? Es geht halt um es ist quasi Hogwarts einmal gespiegelt. Stellt euch vor, es gibt Hogwarts in gut und einmal Brücke gehst du rüber, dann steht Hogwarts in schwarz da und dann sind zwei Freundinnen, die kommen in diese Zauberwelt und die eine will unbedingt Prinzessin werden, kommt aber aus Versehen ins schwarze Schloss und die andere, die hat gar keinen Bock auf die Scheiße, kommt ins helle Schloss und dann gibt's dann die typischen Schulhofraufereien und bla und großer Zauberer, der sich offenbart. Ist ziemlich scheiße, 5 Punkte von mir, aber ich bin halt auch null die Zielgruppe. Von daher, ja, wer dafür ein Fable hat, kann's mal probieren. Gibt's auf Netflix.
Ja. Naja.
Danke, nein.
So, dann reiß ich mal das Zepter an mich. Damit ich heute hier in dieser Folge auch etwas beizutragen habe, habe ich mir eine Top 3 ausgesucht, denn ich war am Wochenende unterwegs mit meiner Frau, wir haben wenig geschaut, wir waren bei Bekannten und dementsprechend ist das bei mir relativ dünne. Aber es besteht heute aus den besten Pilotfolgen für Serien aller Zeiten. Natürlich sehr subjektiv gefärbt das Ganze. Und wer mich kennt und vielleicht haben die anderen jetzt schon so ein bisschen was im Kopf, was da kommen könnte, der kann das vielleicht schon erahnen. Also, das ist keine wirkliche Reihenfolge jetzt von 1 bis 3, sondern ich nenne einfach 3. Einmal mit dabei natürlich die Pilotfolge von Lost, damals teuerste Pilotfolge aller Zeiten. Das war ein Ding, das hat einen einfach weggebrezelt ohne Ende. Hat man so in dieser Art in der Serie einfach noch nicht gesehen. Fetter Flugzeugabsturz, Wrackteile auf einer Insel. Das war auf jeden Fall schon wirklich geil. Nächster Platz, der mit dabei ist und Berg, der wird jetzt auf jeden Fall vor Freude im Kreis hüpfen, denn das kann natürlich nur von Westworld die erste Episode sein, denn die ist für sich genommen ja praktisch ein abgeschlossener Film. Also man kann einfach nach dem Schnitt am Ende das Ganze auch einfach so als kleinen Film für sich stehen lassen, weil es halt irgendwie mysteriös endet und irgendwie sowas aufgebaut hat. Und ja, man könnte auch einfach drüber philosophieren, wie geht's dann weiter. Und natürlich ist es generell inszenatorisch grandios. Und jetzt muss ich sagen, die dritte Serie, die ich dabei habe, das ist jetzt so ein kleiner Trick von mir, die ist bestimmt aus objektiver Sicht nicht wirklich dafür gemacht, um in diese Liste zu kommen. Aber ich werde das Ganze natürlich ein wenig begründen, denn ich habe angefangen, Ted Lasso zu gucken. Und Sandro hat ja letztes Jahr schon über die Serie gesprochen. Selbst als Nicht-Fußballer fand er die wirklich grandios. Und ich muss auch sagen, ich war sofort verliebt. Und zwar direkt in den Hauptcharakter Ted Lasso. Und das ist auch so mein kleiner Twist, warum ich die jetzt hier mit reinnehme. Es gibt wirklich ganz, ganz selten eine Serie, die es in der ersten Folge schafft, mich direkt so an den Hauptcharakter zu binden. Also das, was Sandro gesagt hat, jeder müsste einen Ted Lasso haben, dem kann ich nur zupflichten. Vielleicht sogar jeder sollte ein bisschen mehr wie Ted Lasso sein, denn das ist einfach der liebenswürdigste Mensch, den man sich so unter der Sonne vorstellen kann. Und mit Jason Sudeikis einfach absolut perfekt besetzt. Ja, zum Inhalt will ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, weil ich bin noch nicht ganz durch, aber es geht halt einfach um einen mittelklassigen Football-Trainer, der nach England eingekauft wird, um dort eine Fußballmannschaft zu trainieren. Und das klingt relativ platt, aber die machen schon jetzt in den ersten Folgen viel draus und ich freue mich darauf, wie es weitergeht. Und damit schließe ich jetzt auch diese kleine Stevens Quickie 3 ab mit Ted Lasso.
Das sage ich dir aber, wie ich diese Liste von dir jetzt abgestraft hätte ohne Westworld da drin. Das kann das ich dir aber sagen. Ja,
aber der Pilot von Lost war doch eigentlich ziemlich, der war doch nicht gut, oder?
Nee, ich mochte den.
Die sind doch abgestürzt.
Ja, ich fand den mega gut. Ich fand all das.
Okay, da wurde ja schon niemand verstanden, wir können weitermachen. Alles gut. Also.
Oh Gott. Oh Gott. Also ich weiß nicht, worüber ich mich mehr ärgere, wie schlecht der Witz war oder wie sehr ich auf dem Schlauch stande. Also.
Komm. Nehmen wir das nächste Thema. Wenn ich das hier richtig lese, dann will Berg jetzt über den grunzenden Sith Lord reden, der ständig an sich rumspielt.
Ja, was jetzt als Einleitung natürlich so ein bisschen blöd klingt. Ich war, wie ich schon sagte, in der Sneak und es kam in der Sneak der neue Film von David Cronenberg, Crimes of the Future. Mhm. Und was soll ich sagen? Ich fand ihn absolut fantastisch. Das will ich vorweg schicken. Ich fand ihn super faszinierend. Worum geht's? Es ist unglaublich schwierig zu sagen, worum es geht. Es ist im Grunde genommen einfach eine Zukunftsvision. Also es ist in einer etwas ferneren Zukunft spielt das. Die menschliche Biologie hat einige Evolutionen durchgemacht und das ist jetzt schon ein deutlich anderer anatomischer Körper des Menschen, als es eben jetzt zu unserer Zeit ist. Das bedeutet also, die Schmerzrezeptoren im menschlichen Körper haben sich so gut wie zurückgebildet. Also es ist ganz selten noch, dass Menschen überhaupt noch Schmerz empfinden können. Der Körper ist auch weitestgehend resistent gegen Infektionen, Bakterien, Viren oder andere Organismen, die ihn schwächen können. Also die Sterblichkeit ist deutlich geringer und das ist eigentlich das Bild. Und jetzt ist das interessant, es hat mich super fasziniert, wie er aus dieser Prämisse eine komplett eigene Gesellschaftsform geschaffen hat. Wie sieht eine Gesellschaft aus, in der die Menschen so sind? Also die legen natürlich nicht mehr besonders viel Wert auf Hygiene oder so. Das ist halt alles versifft und dreckig. Die Menschen haben ein ganz anderes Empfinden für Ästhetik. Also die schneiden sich einfach mitten auf offener Straße, schneiden die sich die Bauchdecke auf und spielen mit ihren Organen oder sowas, weil das halt einfach ja nichts macht. Und das klingt super strange, das ist super strange. Das ist sicherlich nicht ein Film für jeden, aber ich fand das unglaublich faszinierend, wie diese ganzen psychologischen Mechanismen ineinander greifen. Ich fand auch die Art, wie diese Vision ausgefeilt wurde, sehr konsequent und sehr in sich stimmig. Da bin ich ja immer ein Riesenfan von, wenn so fiktive Situationen, die so viel Ausmaß haben können, irgendwie plausibel rübergebracht werden. Also ich konnte das alles für meinen Teil super nachvollziehen. Wir haben hier in der Hauptrolle Viggo Mortensen, den ich ja auch sowieso als einen der besten Schauspieler unserer Zeit empfinde. Der spielt einfach einen Typen, der selbst für diese Art von menschlicher Evolution noch eine seltene Anomalie in sich trägt. Er hat also das, ich glaube, Evolutionssyndrom wird das genannt. Er bildet also Organe in seinem Körper aus. Organe, die es noch nicht gibt, die vielleicht auch keine Funktion haben. Also so eine Art Tumore hat er eigentlich praktisch monatlich. Diese stößt sein Körper irgendwie ab. Und er hat noch eine Partnerin, gespielt von Lea Seydoux, die mit ihm dann sozusagen eine Performance-Kunst draus macht. Die beiden sind also Performance-Künstler. Sie tätowiert diese Organe in seinem Körper und dann machen die sozusagen wie so eine öffentliche Autopsie immer, wo sie ihm diese Fremdkörper rausoperiert und sie dann präsentiert mit diesen Tätowierungen drauf. Das ist die Form von Kunst, mit denen die, sage ich mal, ihr Dasein verdienen. Und das Ganze verstrickt sich dann in eine ziemlich coole Kriminalhandlung, wie ich fand, weil es gibt eben so eine Verschwörung, weil man schon kontrollieren möchte, in welche Richtung die Menschheit sich so evolutioniert, weil es ja sein könnte, dass ein Mensch mal was ausbildet, was so schlimm ist und dann weiter vererbt wird, was die Menschheit dann binnen von einer Generation ausrottet. Deswegen versucht man sowas wie bei ihm, so unkontrolliertes Wachstum zu kontrollieren und da gibt's halt so eine Organregistratur und so und da gibt's dann so eine Verschwörung, weil die nicht wollen, dass was bestimmt das rauskommt. Und ich fand das super cool gezeichnet, den Film. Extrem düster. Mir hat der Score von Howard Shore tatsächlich ziemlich gut gefallen, obwohl ich ja sonst nicht so den Faible für Filmmusik habe. Düster, gory, geil geschauspielert, super interessant. Wie so ein Unfall. Man konnte nicht weggucken, man musste hingucken. Ich war sehr, sehr beeindruckt. Also Crimes of the Future, mein flammendes Plädoyer, welches von Mo jetzt sicherlich zerlegt wird, 19.
Ich möchte kurz, bevor Mo reinkommt, sagen, dass ich sowas Weirdes noch nie gehört habe und ich bin total neidisch, dass du den schon gesehen hast. Ich freue mich richtig wahnsinnig drauf.
Ja.
Ja, habe ich auch. Und dann habe ich ihn gesehen und dann war das halt wieder weg, weil ich konnte dem nichts abgewinnen, wirklich überhaupt nichts. Also irgendwie dieses Ganze, er wächst die Organe und beim Operieren und bei dieser Performance, dass das alles so überkandidelt sexmäßig angehaucht ist. Also sich aufschneiden ist der neue Sex, das war mir viel zu viel. Die Geschichte, du hast sie gerade Krimi-Geschichte genannt oder sowas, hat sich mir nicht erschlossen. Am Ende, ich fand das Ende auch super abrupt und irgendwie gar nicht zufriedenstellend und auf dem Weg dahin, weiß ich nicht. Also ich habe einfach eher das Gefühl, dass Cronenberg einfach so lange weg war vom Fenster, dass er gesagt hat, wenn ich jetzt zurückkomme, dann hole ich mir so viel Lynch wie geht und knall das da rein. Und Viggo Mortensen macht ein tolles Ding, gar keine Frage, der spielt das toll. Die SCD-2 ist auch toll anzusehen, aber mir hat das überhaupt leider gar nichts gegeben. Überhaupt nichts. Ich habe den danach so schnell wieder vergessen. Hat mich echt gewundert. Also, schade.
Ja, kann ich absolut verstehen. Also entweder man mag das total oder man findet es komisch. Ich fand halt das einfach so plausibel, weil ich kann mir vorstellen, wenn eine Gesellschaft eben so tickt, dann ist auf sich gegenseitig aufschneiden einfach wie Sex, weil der Sex ist halt dann, glaube ich, total langweilig und die Ästhetik geht in eine ganz andere Richtung und deswegen fand ich das total passend. Ja, also der ganze Film ist unglaublich sexuell konnotiert. Sandro, du bist jetzt spätestens jetzt noch mehr drin, ist mir klar.
Nee, jetzt ist Steven wieder aufgewacht. Ich habe gerade das Blitzen in den Augen gesehen.
Pass auf, Steven hole ich jetzt noch ab. Ich fand das Ende mega.
Oh. Eine Kontroverse ums Ende. Na dann.
Genau,
Es
ist so, ich hab danach auch so ein Explain-Video geguckt auf YouTube. Da hat einer tatsächlich 20 Minuten erklärt, was ich mir da gerade angesehen habe. Und dann habe ich mich dermaßen hart an den von mir nicht so hochgeschätzten Herrn Schmidt erinnert, der also wirklich auch aus einer Karotte noch einen geilen Film machen will, durch aufkandidelte Sätze oder sowas. Also es wird spannend und ich würde euch beide wirklich challengen, Steven und Sandro, ihr solltet den gucken und dann können wir da gerne nochmal gucken, wer von uns beiden hier den Film verstanden, nicht verstanden. Wobei mir geht's gar nicht um verstanden oder nicht verstanden. Ich fand, mich hat's halt einfach nicht angesprochen. Gar nichts davon.
Zwei Fragen. Erste, wann kommt denn der hier eigentlich mal ganz regulär ins Kino? Berg, hast du das vielleicht auf dem Zettel?
Ich sag's dir gleich.
Dann Frage 2.
10. November.
Wann?
10. November ist der offizielle Kinostart in Deutschland.
Vielen, vielen Dank.
Wobei du sicherlich Schwierigkeiten haben wirst, den im Kino zu finden, es sei denn...
Nö, ich habe hier schon ein paar Programmkinos langsam gefunden. Ich habe ja auch Man alleine geguckt und das ist bestimmt auch wieder so ein Film, den ich alleine im Kino genießen darf. Ich wollte schnell von euch wissen, was ist euer Lieblings-Cronenberg-Film? Jeder eine Antwort ohne Begründung.
Eastern Promises. Weil nicht typisch Cronenberg und ich liebe Viggo Mortensen, das sollte klar sein und der spielt einfach diesen Mafia-Typen mega geil.
Naked Lunch.
Ich glaube,
ich habe vorher noch nicht und so, deswegen. Sorry.
Ich glaube, ich habe nur einen gesehen, History of Violence. Ja. Den finde ich aber großartig.
Also ich habe ja ein Fable für Existenz tatsächlich, den fand ich damals ziemlich geil, aber ich liebe auch Videodrom. Also so einen richtig geilen Klassiker von ihm. Von daher, das haben wir doch... Aber es zeigt auf jeden Fall so ein bisschen die Vielfalt. Ich finde es krass, dass keiner von uns die Fliege genannt hat. Naja. Ja,
doch, den mochte ich auch gerne. Aber Naked Lunch kam damals einfach, als der rausgekommen ist, was er da sich getraut hat. Und das ist ja auch schon kein einfaches Ding. Und ja. Ich war damals, als der rausgekommen ist, 91, total in Burroughs. Also ich habe alles gelesen, was ich mir unter die Finger gekommen ist von dem William S. Burroughs, auf dessen Buch das basiert. Und dann hängt das zusammen.
Den habe ich noch nicht gesehen. Der ist aber auf den Arthouse-Channel von Amazon. Vielleicht gebe ich mir den dann mal.
Tun Sie das. Und dann kommen wir zurück zum Cronenberg. Wir schneiden Leute auf der Straße auf Special.
Naja, also, ich habe auch was gesehen, wo viele Leute, vielleicht nicht aufgeschnitten werden, aber zumindest zerschnitten oder angeschnitten oder, auf jeden Fall
angeschnitten.
Einige Körperteile fallen der ganzen Geschichte schon zum Opfer und zwar House of the Dragon ist vorbei. Ich würde gern eine halbe Stunde hier über diese erste Staffel reden mit euch. Das wird, das ist eine Konstellation der Sterne, die nie eintreten wird. Nehme ich jetzt mal stark an.
Gut, dass du das weißt.
Naja, wir haben ja schon mal über Game of Thrones geredet. Berg und Steven sind eher so, wir erkennen an, dass es was Geiles ist, aber Ist halt so, ist halt da. Und du warst ja so, nö, muss ich nicht gucken. Und ich glaube nicht, dass jetzt ein Prequel das ändern wird. Euch entgeht was, weil es ist famos. Ich möchte so zum Vergleich kurz einfach sagen, es ist wesentlich mehr zentralisiert auf eine Familie. Es geht halt um die Targaryens, die Vorgeschichte in Königsmund. Das heißt, du hast nicht so, bist mal an der Mauer, bist mal in Dorne, bist mal sonst wo in Essos. Also es ist halt sehr fixiert auf Handlungspunkte und springt nicht so über die Landkarte von Westeros. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich fand es halt eigentlich mal eine schöne Abwechslung. Dadurch wirkt es sehr eigenständig. Was ein bisschen schwierig ist, sind die Zeitsprünge. Das Ganze basiert ja eher auf einem fiktionalen, also fiktional ist klar, es ist ja ein Fantasy-Buch, aber es ist eher so eine Art Tatsachenbericht über die Dynastie der Targaryens. Das ist also kein Roman. Das heißt, da sind drei Geschichtsschreiber, ein Maester, ich glaube einer von der Königsgarde und noch irgend so ein Bewohner, die drei unterschiedliche Wahrheiten über diese Ereignisse formulieren, geschichtlich aufzählen und daraus ist dann so eine geschichtliche Abhandlung dieser Familie entstanden. Und daraus macht die Serie jetzt im Prinzip eine stringente Handlung mit natürlich einem Fluss, der sich aber auch über viele Jahrzehnte hin fortsetzt. Und das heißt, wir springen hier auch durch Darstellerwechsel durch, ne? Also hier vergehen dann auch mal plötzlich 10 Jahre zwischen Folge 5 und 6. Daran stören sich einige. Also es ist natürlich schwer, sich dann halt auf Figuren einzulassen, aber anders hätten sie es nicht machen können. Ich auf den Punkt gesagt kann man sagen, alles, was man an Game of Thrones gerade in den ersten 4 Staffeln an Dialogen und Schauspiel geil fand, wer das mag, das ist hier ein Best-of. Also es sind grandiose Schauspielleistungen. Die Emmys haben jetzt schon angerufen und gesagt, hier, nehmt. Also haben sie mir erzählt. Und ansonsten, das Worldbuilding ist gigantisch. Es zieht dich rein. Jede Woche hast du das Gefühl, Alter, jetzt das ist eine Atmosphäre zum Schneiden. Es ist super spannend. Es sind super Tragödien, die sich da auftun. Wer in dieser Welt irgendwie ein Fable hat oder wer auf düstere, ich sag mal Fantasy, ne, es kommt Drachen vor, aber ansonsten fühlt es sich halt an wie ein Adelskonflikt, der ist da invested, glaube ich. Also mich hat es komplett weggeblasen und ja, war zu erwarten. Aber auf der anderen Seite ist das ganze Kreativteam ausgetauscht worden, es sind andere Creator. Deswegen ist es echt bewundernswert, dass es sich so sehr nach Game of Thrones, also nach dem Besten von Game of Thrones anfühlt. Und Staffel 2, ich kann es kaum erwarten. Und ich glaube, es geht vielen Menschen da draußen so, wir wollen jetzt wissen, wie es weitergeht, verdammte Scheiße. Ja, meine Hochachtung, geile Serie, geile Staffel. Mehr davon. Vielen Dank.
Also ich werde mir das bestimmt mal angucken, schon alleine, weil das ja eigentlich eine Realverfilmung der Schreckfilme ist, wie ich jetzt gelernt habe, durch die ganzen Memes.
Ja, ich finde,
da haben sie wirklich einen guten Job gemacht. Insofern, eines Tages, wenn der Winter richtig hart wird, dann bin ich dabei.
Ja, ich denke, Steven Spielberg, Urbesetzung, wäre ich nicht in deinem Ofen damit vorlocken, oder?
Mit House of the Dragon?
Du, ich würde das nicht ausschließen, das zu gucken. Ich habe auch viel Unterhaltung aus Game of Thrones rausgezogen und du hast mir das ja schon damit schmackhaft gemacht, dass die Serie deutlich fokussierter ist. Das war ja eins der größten Kritikpunkte für mich. Dieses Hin- und Herspringen zwischen 1000 Storylines, wo mich einfach 70% überhaupt nicht interessiert haben. Also wenn ich diesen fetten Samstag durch die Gegend latschen sehe, um irgendwelches Drachenglas zu finden, damit sie irgendwelche Walker töten können, das geht mir so auf den Zeiger. Also, nee, brauche ich nicht. Aber wenn sich das mal auf was konzentriert, super, bin ich dabei.
Also ich vermute, dass ich die Serie sogar gut finden würde, wenn ich sie schauen würde. Nur alleine das, was du jetzt schon erzählt hast, dass es halt wieder mehr um so eine Art Adelskonflikt-Sache geht, das ist halt was, was mich halt schon maximal abturnt. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich sehr gut umgesetzt und ich würde es gut finden, wenn ich es gucke, aber diese Grenze, überhaupt erst den Rubikon zu überqueren und zu starten, die ist so riesig. Also wenn du jetzt gesagt hättest, in jeder Folge gibt's fette Drachenkämpfe, das hätte mich mehr angespornt als diese ganze intrigante Sache, die ja auch bei Game of Thrones viele so geil fanden. Das, ja, holt mich einfach nicht so ab.
Naja. Dann ist das halt so, dann verpasst du halt was. Aber Steven, vielleicht hat dich ja was anderes abgeholt, was ich dir schon mal empfohlen habe.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann es ja auch sehr kurz halten und alle Steven-Fans, falls es welche da draußen gibt, ihr müsst jetzt tapfer sein, denn Berg hat mich hier im Backend in unserem Ablauf von heute an die nächste Position geschoben und das ist mein letzter Redebeitrag für heute. Vielleicht gibt's ja auch Leute, die jubeln jetzt und sagen, endlich hält der Sack seine Schnauze, aber vielleicht könnt ihr mich ja noch irgendwie einbinden. Ja, es geht um Severance. Haben wir auch angefangen? Ja, habt ihr vielleicht auch gedacht, okay, wenn er Ted Lasso schaut, dann schaut er vielleicht auch noch andere Serien auf Apple Plus oder Apple TV Plus. Und ja, habe ich gemacht. Erste Folge geschaut und es ist genau so wie beschrieben. Es ist mysteriös, es sind gute Schauspieler, es zieht einen sofort rein, man weiß nicht, was vor sich geht. Es ist irgendwie eine ganz strange Atmosphäre und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was sich da noch für Fragen auftun. Weil Berg hat ja gesagt, da werden Fragen aufgeworfen, die irgendwie nicht beantwortet werden und ich kann mir noch nicht vorstellen, wo es hingeht. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich habe richtig Bock, das weiterzuschauen. Nur Ted Lasso hat uns erstmal ein bisschen davon weggezogen, weil, wie gesagt, Ted vereinnahmt einen doch dann doch sehr. Aber wir werden das bis zum nächsten Mal, denke ich, dann auch durchhaben.
Oder? Ja, Spoiler, es wird da noch einiges abgehen und es wird nichts erklärt. Es löst sich einfach nichts auf.
Oh Mann. Na, ich freue mich schon auf hier drohende Sprachnachrichten, die mir wieder irgendwas vorwerfen, dann irgendwann gegen Abend im tiefsten fiesen Assi-Sächsisch und mich belöffeln, was das für ein scheiß Ende ist, als hätte ich selbst geschrieben. Aber bitte, immer gib's mir.
Ich gebe zu, wenn ich in Rage bin, neige ich sehr zum Sechseln in Sprachnachrichten. Das ist absolut richtig.
Ja, war sympathisch. Ich möchte aber trotzdem mal eine wirklich elementare Frage stellen. Was zur Hölle ist denn bei Netflix los? Ich dachte, ich kann die Scheiße immer kündigen jetzt und ich muss da, ne, da, wir hatten ja vor kurzem, lass es ein halbes Jahr her sein, gesagt, nee, Netflix ist irgendwie tot. Und die Klopper, es ist ja, also letztens mit Blond war zumindest für mich ja schon einer der absoluten Filme des Jahres und jetzt kommen hier wirklich, also richtige Brecher. Also ich habe heute noch ein bisschen was dabei und möchte anfangen mit The Good Nurse. Das ist ein Film, der jetzt irgendwie aus dem Nichts kam. Ich bin da mal drauf gestoßen, weil ich davon mal das erste Mal gelesen hatte, weil Aronofsky diesen Film produziert. Ist ein Film über einen Serienmörder namens Charles Cullen. Wird gespielt von Bergs Lieblingsschauspieler Eddie Redmayne. Aber der ist so hervorragend in dieser Rolle. Also worum geht's? Das ist basiert auf einem Tatsachenbericht von einem Buch, was 2013 erschienen ist, um diesen Charles Cullen, wie gesagt, der halt als Krankenpfleger geschätzt bis um die 400 Menschen umgebracht hat. Das ist eigentlich der größte der größte Serienkiller der USA. Aber eben nicht als auf konventionelle Art und Weise, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mit einem, weiß nicht, Gewehr, Messer oder was auch immer, sondern der hat halt im Prinzip die Infusionsbeutel mit Insulin gefüllt und daraus resultierten dann Insulinschocks, die halt dann in den meisten Fällen zum Tode führte. Und der hat dann eine Taktik angewandt, sich immer wieder Medikamente dort rauszunehmen aus diesem, ich weiß nicht, es hatte irgendein das Programm, womit man sich Medikamente entnehmen kann. Und das wird dann protokolliert, hatte einen Namen, das habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Zettel. Und das dann und hatte so eine Art Logik gefunden, das zu umgehen und das immer wieder zu stornieren. Kurz bevor die Entnahme, also er hat es dann trotzdem entnommen, aber es konnte ihm nie, worauf hinaus will, es konnte ihm auf jeden Fall nie nachgewiesen werden. Und hier sehen wir das aus der Perspektive von einer Krankenpflegerin, gespielt von Jessica Chastain, die einen Herzfehler hat und überarbeitet ist in der Nachtschicht und dann lernt sie ihn kennen, weil er aus einem anderen Krankenhaus rausfliegt und dann ihr in der Nachtschicht zugeteilt wird. Die beiden freunden sich an und sie kommt ihm langsam auf die Schliche oder sie kommt zumindest dahinter, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Die Aussage des Films, dass er eigentlich nie wirklich einen Grund erwähnt hat, sondern es einfach nur gemacht hat, weil ihn niemand aufgehalten hat, also es geht auch um die Korruption der Krankenhaussysteme, die dann alles versucht haben zu vertuschen, hat mir absolute Gänsehaut beschert, weil es ist einer der Filme, die mich mal wieder so richtig fassungslos gemacht haben. Und das Schauspiel von Eddie Redmayne ist wirklich bombastisch in dem Film. Also es ist richtig gruselig und gleichzeitig sympathisch. Also wirklich der Wahnsinn. Chastain spielt auch super. Also hat mich aus dem Nichts erwischt und es gibt keine Promo für den Film. Für mich ist das eigentlich so ein typisches Oscar-Ding. Hammer. Gibt's auf Netflix 8,5 Punkte von mir, The Good Nurse.
Hatte ich tatsächlich gesehen vor, ich weiß nicht, wann die angefangen haben, den auf Netflix hochzuladen. Aber ich habe da den irgendwie mal auf einer Kachel oben gehabt und hatte den Trailer gesehen, der hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde das Thema super, also finde das absolut interessant. Da gab es ja auch zig Geschichten, gab es ja auch in Deutschland verschiedene Geschichten. Da gab es ja noch viel schlimmere Sachen, so Leute, die auch Patienten als Krankenpfleger dann so Medikamente gegeben haben, um so, dass die so eine Herzinfarkt kriegen, um sie dann zu retten, um als Held dazustehen. Da gab es ja auch irgendwie so einen Fall, der das mit über 200 Leuten oder so gemacht hat. Das finde ich super interessant. Aber wie du schon gesagt hast, es ist Eddie Redmayne, deswegen ist einfach die Hürde, dass ich das anschalte, sehr hoch. Aber ich will den schon gucken. Guck den schon an, aber ich bin halt kein Redmayne-Fan. So.
Ich warte ganz kurz, ich krieg dich aber jetzt. Der Film ist, glaube ich, ein Regiedebüt von, wenn ich das richtig, Tobias Lindholm. Ist ein dänischer Regisseur, der hatte das Drehbuch zu Der Rausch geschrieben und macht jetzt seinen ersten, also nicht sein Regiedebüt, seinen ersten englischsprachigen Film. Und der Film wirkt sehr, sehr skandinavisch in Bild und Inszenierung.
Ich glaube, den werde ich schauen. Und zwar schon sehr bald, denn das klingt absolut großartig. Und ich glaube, auch meiner Frau würde der sehr gut gefallen. Vielleicht sogar direkt im Anschluss an diese Aufnahme. Je nachdem, wie lange unser Techtelmechtel hier
guck mal,
noch dauert.
Guck mal, da guckt er dann schon mal was. Und dann guckt er was, was wir schon kennen.
Tja. Sollten eine gemeinsame Watchlist pflegen und immer wenn einer einen Film guckt, ist der raus, dann können die anderen nicht mehr drauf zugreifen. Ja.
Oh, das würde aber ganz schön helfen, um das hier zu reduzieren, dieses Pensum.
Das wäre aber auch ganz schön bitter.
Ja, absolut. Ja,
für dich, weil ich gucke die ganze Nacht durch. Da ist nichts mehr früh da für dich.
Tja, komm ich mal zu was? Ich glaube, ich bin dran, ne?
Ja. Alles bei dir.
Dann Hex. Mein Tipp als Serie, Hex.
Wie Hex bei Bibi Blocksberg?
Nee, sondern Hex. H-A-C-K-S, Hex. Aha, Hex. Okay. Das, ich weiß gar nicht genau, wofür das steht. Also gibt's glaube ich, mehrere. Aber das kann mal einer nachgoogeln. Die Handlung ist relativ schnell erzählt. Eine Comedy-Legende, eine alternde Comedy-Legende wird zusammengesteckt mit einem jungen Mädchen, das auch Comedy schreibt. Das junge Mädchen wird gerade gecancelt, weil sie einen bösen Tweet geschrieben hat. Und damit sie nicht rausgeschmissen wird, wird sie halt dieser alten Dame quasi zugeteilt. Die ist wahnsinnig reich, die war sehr erfolgreich Zeit ihres Lebens und die will natürlich nichts mit dieser jungen Frau zu tun haben. Das ist im Grunde die ganze Geschichte, wie die beiden zusammenkommen, wie sie dann miteinander arbeiten und wie sie dann, ja, wenn sie Freunde werden, wie sie Freunde werden. Und die Jean Smart, das ist die Schauspielerin, die spielt Deborah Vance, die alte Dame. Und die hat halt eine Residence in Las Vegas. Das heißt, wir sehen sehr viel von Las Vegas. Und Hannah Einbinder, die ich vorher gar nicht kannte, spielt die Ava. Und die beiden sind so schon so unterschiedlich. Das macht viel Spaß. Und es geht hier gar nicht darum, dass wir lachend vom Sofa fallen, weil das, was sie sich gegenseitig schreiben, dann so witzig ist, sondern die Comedy kommt eigentlich eher aus dem, was die beiden in ihrem normalen Leben so erleben und mit wem sie zusammenarbeiten und wie sie auf Leute reagieren und welche Tricks sie anwenden, um überhaupt voranzukommen. Das ist eine tolle Serie, hat schon 2 Staffeln. Ich bin gerade am Ende mit der ersten. Die macht sofort Spaß. Also wenn ihr sie irgendwo findet, weil ich gerade gar nicht weiß, wer sie anbietet, kann ich euch nur anraten, dass ihr da mal reinguckt. Das macht viel, viel Spaß. Hex.
Jo.
Also ich habe gerade mal nachgeschaut, Hex. Weil du ja sagtest, du kanntest die Hannah Einbinder gar nicht. Die hat vorher halt auch einfach nur in 3 anderen Sachen mitgespielt und die auch sehr unbekannt sind. Also vielleicht könnte das ja dann hier so eine Art Durchbruch werden.
Ja, also die macht das toll, weil die beiden auch sehr unterschiedlich sind. Die eine, die ältere Dame, Jean Smart, gespielt hier, achtet super auf sich, sieht immer tipptopp aus, hat eine entsprechende Crew auch in ihrem Privathaus, die morgens dann schon sie abfangen und erstmal parfümieren und alles schön machen. Und die andere läuft halt in T-Shirts rum, die Löcher haben und Senfflecken und ich weiß nicht, was noch alles. Es macht echt Spaß, das zu gucken. Es ist auch ein bisschen Tragik drin. Tragik-Comedy ist ja auch, glaube ich, das, wenn du so das richtige Maß hast zwischen, eigentlich ist das traurig, was sie sagt, aber irgendwie auch witzig, weil man dann sofort relaten kann. Das macht das hier so ganz besonders. Also Hex.
Ja. Lustig bleibt das bei mir jetzt nämlich auch. Das ist eine ganz gute Überleitung für mich, weil ich habe mal endlich, das ist glaube ich schon eine ganze Weile raus, habe ich mir mal das Programm, das letzte von Ricky Gervais auf Netflix mal reingezogen, Supernature. Muss sagen, schon in Anbetracht jetzt im Vergleich mit meiner Erwartung war ich enttäuscht. Es hat auf jeden Fall aber trotzdem seine sehr guten Momente. Also es gab schon ein paar schöne Sachen. Wir kennen Ricky Gervais, wir lieben ihn. Seine derbsten Sachen lieben wir am meisten und die zünden auch am meisten. Aber manchmal fand ich das nicht ganz so rund. Man kann sich das angucken, aber wenn ich jetzt mal vergleiche mit Humanity, da habe ich fast durchweg nur Tränen gelacht. Also das fand ich super, super witzig. Und hier ist es so, ja, kann man machen. Aber Supernature bei mir nur 6 von 10, aber für Ricky Gervais-Fans kannst du da dich ganz gut unterhalten. Und wenn wir jetzt im weitesten Sinne einfach bei Stand-Up-Comedy bleiben, kann ich bloß mal kurz berichten. Ich war ja auch diese Woche mal in Leipzig in der Quarterback-Immobilien-Arena. Was für ein Name, hat sich Felix Lobrecht auch drüber aufgeregt. Der war nämlich da und wir waren zum Programm. Das war mein Geburtstagsgeschenk von meiner wunderbaren Frau. Das war ziemlich witzig, war auf jeden Fall sehr cool, hat mir gefallen. Es ist auch ein bisschen faszinierend. Ich bin ja nie ein Fan von so sehr derben unter der Gürtellinie Humor. Das ist eigentlich nicht meins, aber da hat er auch so ein paar Sachen bei sich mit drin und irgendwie funktioniert das. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass er ja halt auch so aus der absoluten prekären Verhältnissen irgendwo aus der tiefsten Unterschicht von Kreuzberg kommt, dass das dann einfach relatable wird irgendwie. Aber das hat mir gefallen. Und witzig war, da komme ich jetzt nämlich zu unserem Filmbezug, er hat ja den Bestseller Sonne und Beton geschrieben, sein erster Roman, den er rausgebracht hat. Und dazu macht er ja einen Kinofilm. Und der kommt nächstes Jahr ins Kino. Und exklusiv in der Pause bei seinem Programm gab es den Trailer. Den kriegt man noch nicht im Internet. Also zumindest ich habe ihn nicht gefunden, weil ich bin das recherchefaulste Schwein, was ihr euch vorstellen könnt.
Du kriegst nicht mal auf Direktlinks, also die dir Steven schickt.
Ja, genau. Also was bei Google nicht oben in den ersten drei Sätzen, ohne dass ich scrollen ist, ist, dass es existiert auch nicht. Na, aber habe ich gesehen, wird, glaube ich, ein ganz gutes Milieudrama und bin gespannt, werde ich mir auf jeden Fall angucken und bestimmt werde ich auch mal das Buch lesen. Ich weiß, Steven hatte mal vor, es zu lesen, hat aber, glaube ich, noch nicht angefangen. Ja, mal gucken. Bin gespannt.
Also ich muss mal ganz kurz einhaken, was du gerade gesagt hast mit den Unter-der-Gürtel-Linie-Witzen. Ich glaube, das ist gerade so ein Trend. Das ist so ein Ding, das gerade total in ist. Wir hatten jetzt zweimal irgendwie, keine Ahnung, WDR oder irgendwas laufen, wo irgendwie so eine Nachwuchs-Comedy-Show läuft. Und alle von diesen komischen Nasen, die dort auftreten, das ist alles nur unter der Gürtellinie, so explizite Sexwitze und so, wo ich mir so dachte, okay, gut. Also nichts davon hat mich auch wirklich abgeholt, aber das scheint ein Ding zu sein, weiß nicht genau. Ist das gerade so
Zeitgeist? Wo sind die guten alten Mario Bart-Zeiten hin?
Oh. die guten die Nachdenker, wollen wir auch
nicht, die das waren auch nicht zieler Humor.
Die Nachdenkerwitze, die sind doch gut. Sowas, genau. Ne? Was wir uns freitags schicken. Vielleicht sollten wir unsere Freitagslisten, die wir haben nämlich einfach ausgerufen, obwohl wir da im Moment gerade ein bisschen schlampen, muss ich sagen, Jungs, da müssen wir besser werden. Freitag sollte eigentlich unser Tag sein für Flachwitze und ich finde, da ist gutes Material bei gewesen. Gut, haben wir uns.
Und wir sollten das auf den Discord noch
ja,
auf.
Ja, das sollten wir wahrscheinlich, oder? Einfach mal ausweiten. Vielleicht kommt da noch gutes Material raus.
Also, okay, dann machen wir das. Uns. Discord auch gutes Stichwort. Da findet ihr auf jeden Fall uns vier sowieso und auch ein paar andere Leute, die uns hören und auch ein paar andere Kollegen, unter anderem den Stu, liebe Grüße. Einfach auf die Homepage mal checken, auf den Discord-Server kommen. Das ist lustig dort. Und ja, dann machen wir eine schöne Ecke für Flachwitz-Freitag. Ich habe nämlich auch schon wieder ein bisschen Material.
Ja, siehste. Ich habe auch ein bisschen Material und zwar für dich, Bergo. Einer deiner nächsten Sonntagsfilme sollte sein Rosalind bei Disney Plus. So, das ist so abwegig, dass ich das geguckt habe, weil das Cover ist scheiße und der Name und dann irgendwie Romcom, das sind einfach so große Balken, über die springe ich normalerweise nicht. Aber ich habe tatsächlich eine englische Kritikerin darüber reden hören und die hat ein sehr gutes Gespür. Und es ist eine ganz leichte, schöne, kleine Komödie, die euch bestimmt viel Spaß machen wird. Die Idee ist relativ simpel, aber genial. Und zwar, Romeo und Julia kennen wir alle und wir wissen, was mit denen passiert. Und das hier ist quasi ein dieselbe Geschichte, nur eben aus der Sicht von Julias Cousine Rosalind. Und wenn man mal ganz an den Anfang von Romeo und Julia geht, da wird ja kurz erwähnt, dass Romeo, bevor er Julia getroffen hat, eben mit Rosalinde zusammen war. Und das ist eben seine Ex quasi, die auch nur so nebenbei erfährt, dass sie die Ex ist. Und das Ganze ist so ein bisschen aufgemacht wie so eine amerikanische Rom-Com-Geschichte, aber halt eben in dieser Zeit spielt. Die Musik ist aktuell, das ist alles ganz... Aber was besonders gut ist, ist halt die Hauptdarstellerin. Die Hauptdarstellerin wirst du kennen.
Das ist nämlich Kate Lindeborg. Genau.
Und endlich in einer Darbietung, in der sie lustig sein darf. Und das ist sie. Sie hat eine physische Comedy, die kann das. Die findest du einfach witzig. Der Film, das ist hier ganz klar, das ist überhaupt kein Meisterwerk. Das ist vielleicht, in deiner Welt wird es vielleicht eine 6 sein oder eine 7. Wahrscheinlich eher eine 7, weil du dich nicht langweilst. Obwohl, der hat ein paar Längen. Also wenn Julia kommt, wird es ein bisschen, weil die ist lange nicht so witzig. Und Romeo ist einfach schön strunzdoof, hat so lange Haare wie Atreo früher und so. Ich habe mich da sehr gut amüsiert. Wir hatten da Spaß mit. Das werden wir nie wiedersehen. Aber Caitlin Dever alleine ist es wert, dass ihr euch das mal zum Frühstück am Wochenende reinfahrt. Wirklich ein gutes Ding.
That's what I'll do, my friend.
Gut, und ähnlich gut fand ich Bullet Train. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt mal ehrlich, habt ihr schon über Bullet Train geredet, als ich mal irgendwann nicht da war? Hat noch keiner über Bullet Train geredet? Das ist ja auch faszinierend.
Außer ich habe nahezu 50 Mal den Trailer gesehen und ich hasse ihn.
Okay.
Ich hasse ihn einfach nur.
Ich habe den Trailer nicht gesehen.
Sei froh.
Und wir haben einfach den Film geguckt und wir hatten damit Spaß. So, weil mehr will der ja auch gar nicht. Ich mag Brad Pitt. Ich mag den einfach und der spielt hier so ein bisschen den Typen. Also das sind ja alles irgendwie Auftragskiller und das spielt ja alles so ein bisschen loosey-goosey. Der weiß gar nicht so genau, was er so macht und dann ist er irgendwie ein bisschen neben der Spur auch und am Telefon kriegt er halt seinen neuen Auftrag. Dann geht er in diesen, das wisst ihr alles, in diesen Zug und der Zug an sich ist schon ein Charakter in diesem Film und dann kommen noch jede Menge andere Charaktere dazu, weil am Ende ist es so, dass alle im Zug sich eigentlich umbringen wollen, weil sie auf der Jagd nach einer Tasche sind. Wir hatten die ganze Zeit Spaß. So. Der geht oben rein, der geht unten wieder raus. Du wirst am Ende wahrscheinlich nicht mehr viel davon wissen. Aber die 2 Stunden, die da läuft, also der Trailer ist wahrscheinlich, hat er ihn dir jetzt vermiest, aber das wäre schade. Der Film ist wirklich sehr sehenswert. Der ist optisch auch toll, wenn auch ein bisschen viel Produktwerbung manchmal da drin ist, aber das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Insofern, ich kann den schon durchaus ja lobend erwähnen. Das ist Mojo. Mhm.
Der Film ist ja von David Leitch, das muss man ja sagen, der hat ja durchaus mit John Wick und Atomic Blonde und Co. hat er ja vor allem sich einen Namen in der Action-Branche gemacht. Hat denn der Film auch, also ne, die Optik und sowas kenne ich, hat man im Trailer gesehen, hat ja auch geile Kampf-Choreos, ja, würdest du sagen?
Das macht schon Spaß. Gefilmt? Das macht Spaß. Ah, okay. Da sind zum Teil absurde Sachen bei, womit die kämpfen. Ich sag nur Wasserflasche und so, aber das ist richtig gut gemacht. Das ist, man sieht, dass da auch Geld reingegangen ist in den Film. Und die Schauspieler haben wirklich alles gegeben. Brad Pitt hat 90% der Stunts alleine gemacht, die viele anderen auch. Und der Typ, der Tangerine spielt in dem Film, Aaron Taylor-Johnson, hat sich bei einer Szene ein Stück seiner Hand quasi hat er dabei verloren und hardcore weitergedreht. Also die haben das alle ernst genommen und man sieht auch, dass die dabei Spaß hatten. Und Auftritte von Michael Shannon, Zazie Beetz, Masi Okar, den habe ich ja seit Heroes, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Das ist schon echt witzig.
Ja, also ich sage ja mal so, das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding gewesen, dass ich einfach wirklich von diesem Trailer so abgenervt war, weil wir den wirklich oft gesehen, wirklich, wirklich oft. Und der erste Trailer, der rauskam, der war sehr lang und wirklich nicht gut. Und dann kam irgendwie nach so gefühlt 2 Monaten dann mal ein 2. Trailer, der war tatsächlich dann ganz cool. Also ich glaube schon, dass der sehr unterhaltsam ist und ich mir den gut mal reinziehen könnte. Aber ich muss natürlich irgendwie hier als Show auch meinen Hass über diesen Trailer, den ich tausende Male gesehen habe, einfach mal rauslassen. Das ist ganz normal.
Da höre ich mal vor, der hätte in Deutschland gespielt, der Film, und die Bahn wäre einfach nicht gekommen. Und die Hälfte der Besatzung ist nicht drin in dem Zug.
Ist das ein schlecht gebauter Witz gewesen? Uiuiuiui.
War gar kein Witz. Das ist einfach eine Tatsache.
Schnell auf die Party, komm.
Ja, egal.
Schönes Kammerspiel auf dem Bahnhof.
Naja, warum nicht?
Dann verstecken sie sich hinter den Treppen und schießen immer rüber und springen von einem Gleis zum anderen und so.
Oh Gott.
Zug kam. Wird nicht besser, oder?
Nee. Aber weitestgehend will ich jetzt mein nächstes auch nochmal kurz halten. Ich habe mal einen Versuch gestartet, was ich sonst nicht so gerne tue. Ich habe eine Komödie mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle geguckt. Ja. Und das war How to Party with Mom und ich war positiv überrascht, weil der Film ist nichts Besonderes, aber der hat nämlich genau das nicht gemacht, was sonst immer alle Komödien machen. Ja, irgendwie unter der Gürtellinie Witze, die ganze Zeit Fäkalwitze, so alles, was so Preislage, Brautalarm und so eine Scheiße ist. Das war es nicht. Es war recht charmant, es war ganz gut unterhaltsam. Ist keine Wahnsinnsstory. Melissa McCarthy ist eine Mutter und ihre Tochter ist am College und sie wird verlassen. Und dann beschließt sie, ich studiere jetzt zu Ende und ist dann mit ihrer Tochter halt an der Uni und machen dann Party zusammen. So stumpf, kann man sich denken, wie es ausgeht. Aber witzig, ich habe viel gelacht, ich habe gute Unterhaltung gehabt. Melissa McCarthy macht es gut, 7/10. Ich fand's gut.
Den habe ich ausgelassen.
Ja, bisher werde ich auslassen.
Bisher.
Ich komme nicht so richtig ran an die.
Ich finde es total spannend. Ich habe letztens erst herausgefunden, dass Melissa McCarthy ja jahrelang bei Gilmore Girls mitgespielt hat. Wusste ich gar nicht.
Aber ich habe noch nie eine Folge gesehen. Es ist Zirpen gerade grillen.
Ist euch ihr Cameo in Tor 4 eigentlich aufgefallen?
Ja, natürlich.
Ich dachte.
Ja.
Okay. Natürlich.
Jetzt habe ich hier aus Versehen irgendeinen Superhelden-Scheiß reingebracht, dann mache ich einfach gleich mal weiter, oder? Steven, hast du noch was dazu, Melissa?
Nein, es ist ja einfach nur, ein Fun-Fact am Rande. Oft weiß man ja, wo die Leute früher gespielt haben. Gerade wenn die irgendwie 7 Jahre in einer Serie gespielt hat. Und da dachte ich so, ich habe das nie mitbekommen, Berg.
Ich zitiere mal Felix Lobrecht, Fun-Facts, oft mehr Fact als Fun.
Okay.
Na gut, okay.
Ja, also bleiben wir doch mal bei generischer Superhelden-Comic-Verfilmung. Und zwar habe ich mir Black Adam angetan. Ich weiß nicht so richtig, warum. Es war wahrscheinlich Urlaub und ich brauchte mal wieder so einen Hirn-aus-Blockbuster. Also ich habe mich gar nicht so auf den Film gefreut. Weil ich habe auch nicht so ein gutes Verhältnis mit unserem lieben The Rock. Aber ich sag mal so, einhergehend mit den News, die gerade so das DC-Universum umleuchten gibt's ja zwei wichtige Infos. Einmal, dass Henry Cavill offiziell als Superman wieder zurückkommt. Es wurde sogar Man of Steel 2 angekündigt. Finde ich geil, weil ich fand ihn immer als Bomben-Superman. Ich finde den Typen mega sympathisch. Und außerdem, dass James Gunn jetzt zusammen mit Peter Safran, der Producer ist, aber James Gunn als kreativer Kopf, der neue Kevin Feige des DCEU wird. Das heißt, er wird die kreative Leitung von allen In-Universe-Filmen übernehmen. Das heißt, alles, was mit Ben Afflecks Batman passiert, mit Aquaman, mit Wonder Woman, The Flash und also eben der Justice League und auch Black Adam, war ich irgendwie so gehypt, dass ich wieder Bock hatte auf einen DC-Film und bin eigentlich nur deswegen rein. Hab aber mit dem Schlimmsten gerechnet, muss man dazu sagen. Und ihr kennt das ja manchmal so, das war, glaube ich, letztens wieder bei Berg, hat das ja bestätigt, bei Morbius. Wenn du die Erwartung ganz, ganz runterschraubst, dann bist du dann plötzlich positiv überrascht. Und so war es hier. Der Film, also grundsätzlich geht es um so einen fiktiven Stadtstaat, glaube ich, der namens Kandak. Da, weiß nicht, vor 5000 Jahren ist das quasi wie so eine ägyptische Kultur, aber noch viel fortschrittlicher gewesen. Und da wird ein Sklave sozusagen, lehnt sich dagegen die Unterdrückung auf und wird so eine Art Champion mit einer magischen Krone, bla, es ist alles Gaga. Und wird dann aber eingeschlossen unter so einer Pyramide und jetzt in der heutigen Zeit, ne, kommt er wieder raus. Das hängt doch alles irgendwie mit Shazam zusammen. Wer den Film gesehen hat, der sagt dann Shazam und dann kriegt er plötzlich seine Kräfte. Also das wird wahrscheinlich alles noch irgendwie zusammenlaufen und Black Adam ist eigentlich ist ein Anti-Held, ist eigentlich ein Gegenspieler von Shazam, aber hier haben die das irgendwie geändert, weil warum auch immer, ist halt The Rock. Und der ist so eine Art, also der geht ziemlich brutal zu Werke, wird dann dort rausgeholt und irgendwann kommt halt die Justice, nicht League, sondern Society, ne, bestehend aus Dr. Fate, Atom Smasher, Hawkman und Cyclone. sind halt andere Superhelden, kommen, um ihn aufzuhalten. Und dann entsteht dann halt so eine Art Konflikt und dann müssen sie sich vielleicht zusammenraufen, bla bla. Also, was mochte ich an dem Film? Er sieht sehr Zack Snyder aus. Es ist sehr merkwürdig, dass die DCEU, es geht mal hin und her, da machen sie so einen Quatsch wie Birds of Prey zwischendrin und jetzt sieht das aus am Anfang wie 300. Alles deutet darauf hin, dass dieses Snyderverse quasi damit eingebunden und fortgesetzt wird, auch optisch. Und das, ich mag das persönlich sehr, weil er hat halt schon ein Fable für Comic-Ästhetik und das wird hier wieder so ein bisschen aufgegriffen. Und
ich finde, das sieht man im Trailer schon ziemlich.
Ja, genau, das ist wirklich, also, sieht aus, als hätte Snyder das gemacht. Das hat aber der Typ gemacht, der vorher Jungle Cruise gemacht hat. Und warte, der hat diese ganzen Dinger mit Liam Neeson gemacht, The Commuter, Run All Night, Nonstop, Unknown Identity und sowas. Unglaublich. Naja, auf jeden Fall, und das mochte ich sehr. Hirn aus Action, es knallt die ganze Zeit. Der Film hat ein wahnsinnig geiles Pacing. Also es ist nicht eine Minute ohne Musik und ohne das, was passiert. Kann auch stressen, aber wenn man darauf Bock hat, ist es halt geil. Ja, und ansonsten ist er halt recht überraschungsarm. Es gibt halt so den obligatorischen Bösewicht, der irgendwie aus dem Hut gezaubert wird, ein kleiner Pumpeng, gibt einen Laserbeam in den Himmel und dann, ne, hauen sie sich alle auf die Fresse. Geil ist Pierce Brosnan hier als Dr. Fate, fand ich wirklich sehr cool besetzt und ich mochte auch Hawkman. Dwayne Johnson bleibt relativ blass, aber es passt irgendwie zur Figur. Also ich hatte das Gefühl, er ist endlich mal wieder eine Figur. Also er ist eigentlich ein schlechter Terminator in dem Film, aber er ist halt nicht Dwayne Johnson. Und das ist schon mal für mich ein Vorteil und deswegen konnte ich das hier einfach auch ertragen. Also, mir hat's gut gefallen. Ich fand ihn auf jeden Fall sehenswert, das will ich damit sagen, und war positiv überrascht, hätte wesentlich schlechter sein können. Und was der Film am Ende aufmacht für die Zukunft, finde ich auch relativ spannend. Deswegen, ja, wer Bock hat und sich sowas angucken will, kriegt das, was er sich vorstellt.
Also, ich habe passend dazu noch einen Fun Fact.
Oh!
natürlich mehr Fakt als Fun. Also ich fand's wirklich krass, dass Dwayne The Rock Johnson, der ja mittlerweile nun auch, ich glaube, schon 50 ist oder knapp 50, dass der sich für den Film praktisch selbst so weit auftrainiert hat, dass er halt aussieht wie ein Superheld. Also er wollte halt, dass da nicht irgendwie noch was nachgearbeitet wird, sondern er hat wirklich nochmal knüppelhart dafür trainiert. Da wird sicherlich auch die ein oder andere illegale Substanz mitgeholfen haben, wie das ja immer so ist, wenn Schauspieler sich bei einem straffen Plan irgendwie die Rabanieros, genau. aber ich find's trotzdem absolut krass, was der aus seinem Körper da nochmal rausgeholt hat. Ich weiß auch nicht, ob das noch gesund ist, aber ich find's krass.
Ja. Es ist irre. Das hatte ich auch tatsächlich gelesen und das sieht man im Trailer schon sehr eindrucksvoll, dass also das, was er da anhat, also keine formende Strumpfhose ist, sondern einfach wirklich irgendwie das, was von ihm so natürlich darunter hervorliegt, das ist. Was ich tatsächlich zur Kleidung auch beibringen kann, ich habe nämlich ein Premierenfoto in, was weiß ich, irgendwo in London oder was gesehen, wo der Cast da war. Und du kannst dieses Bild nur angucken, wie die alle dastehen, aber dein Blick landet auf Pierce Brosnan, der einfach einen knallpinken Anzug anhat. Knallpink. Also Respekt Mega. Davor. Warum nicht? Auch mehr Fact als Fun, aber nee, eigentlich mehr Fun als Fact, wenn ich richtig drüber nachdenke. Naja.
Also Mo, ja. Vielleicht für dich noch. Du mochtest Aquaman nicht und ich würde ihn am ehesten damit vergleichen. Nee. Deswegen mach lieber einen Bogen drum. Ein was Gutes muss ich aber noch sagen zu der News von James Gunn. Er wird nicht The Batman und Co. anfassen. Also diese Sachen laufen parallel. Das finde ich sehr gut. Matt Reeves hat auch gesagt, dass dass The Batman 2 erst wahrscheinlich 2025 kommt. Aber mein Gott, sollen sie sich Zeit lassen? War bei The Dark Knight und Batman Begins damals genauso.
Ja, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie ich die Überleitung zu meinem machen soll. Wir sind so, ja. Gut, pass auf. Superhelden kommen in vielen Klamotten. Das bringt gar nichts. Also, fangen wir mal anders an. Es wird eine neue Doku geben und die wird sich mit Jeanette O'Connor befassen. Ihr seid ja alle deutlich jünger als ich. Das heißt, in eurem Leben hat Jeanette O'Connor wahrscheinlich nicht viel stattgefunden. So mittel. Ihr kennt Nothing Compares to You, aber wahrscheinlich die erste. Okay. Warum, wir haben hier, das wisst ihr ja draußen nicht, wir haben so einen Farbcode gemacht bei uns. Und ich habe mir das Grün eingeräumt, weil ich würde ganz kurz darüber erzählen wollen. Warum? Weil Sinead O'Connor, das erste Album kam 87 und ich war sofort hooked. Wer Jackie hört, das ist der erste Song auf dem Album und das auf Kopfhörer, der kriegt schon gleich den vollen Umfang ihrer genialen Stimme da zu hören. Und was viele eben nicht wissen, weil sie nur Nothing Compares to You kennen und vielleicht noch diesen einen Skandal, wo sie das Bild des Papstes zerrissen hat, die werden dann sagen, naja, aber da kam ja dann auch nix und wie erfolgreich war die wohl? Die war zu ihrer Zeit wahnsinnig erfolgreich. Die konnte es sich leisten, 4 Grammys auszuschlagen, weil sie die Grammys dann eben nicht besucht hat, weil sie die boykottieren wollte. Sie war ihrer Zeit voraus und das war auch das Problem. Sie hat also zu einer Zeit Dinge gemacht, bei denen wir jetzt sagen würden, Hut ab, die hat Chuzpe, da gehen wir alle mit und die sozialen Medien hätten sie unterstützt. Und damals war das eben nicht der Fall. Sie hat sich also schon sehr früh, sehr öffentlich gegen die Kirche ausgesprochen und nicht etwa, weil sie die Kirche blöd findet, sondern ganz im Gegenteil, sie liebt die Kirche, sie mochte nur nicht, was die Kirche tat. Sie hat in den 90ern gab es schon investigative Journalisten, die ans Tage gebracht haben, dass katholische Priester und auch der damalige Papst aktiv dabei waren, Kindesmissbrauch zu verdecken. Und sie hat sich eben öffentlich dagegen ausgesprochen. Das war der Grund, warum sie bei dieser Saturday Night Live Geschichte das Bild des Papstes zerrissen hat. Das hat aber nur niemand zur Kenntnis nehmen wollen, sondern einfach, oha, die macht im amerikanischen Fernsehen, zerstört sie quasi den Stellvertreter Gottes. Sie wurde danach in den USA ziemlich gecancelt. Sie hat sich dann bei einem Auftritt mal geweigert, dass die Hymne da läuft, weil sie gesagt hat, das ist meine Show, da muss keine Hymne laufen. Und schon ging es dann quasi bergab. Warum ging es bergab? Weil irgendwie alle gedacht haben, es wäre jetzt okay, dass man auf Sinead O'Connor einschlägt. Ja, dass die Musik war plötzlich egal, das Engagement war komplett egal und sie war immer an der Forefront, auch als es darum ging, dass in Irland Abtreibungsrechte legal wurden, dass Frauen in Irland in den 80er, 90er Jahren wurden schlechter behandelt als in manchen islamisch geprägten Ländern. Das ist vielen Leuten nicht bewusst. Und sie ist also immer sehr vokal darüber gewesen. Das ist übrigens auch einer der wenigen Momente, bei denen ich Joe Pesci nicht als Gott bezeichnen würde. Der hat nämlich bei einem Saturday Night Live Auftritt hinterher gesagt, hey, wäre seine Show gewesen, dann hätte er sie verprügelt. Das hätte ich gerne gesehen, wie dieser kleine Zwerg versucht, unsere Skinhead Lady hier zu verkloppen. Aber bitte. Ich finde nach wie vor, dass vor allem ihre ersten 3 Alben wirklich sensationell sind, wenn man bedenkt, wo sie herkam, wie jung sie damals war. Die unterscheiden sich auch sehr stark, die ersten 3 Alben. Das erste Album ist noch wirklich so das Jugendliche, da sind so Hits drauf wie Mandinka und sowas. Das hat viel Airplay gekriegt, war auch für einen Grammy nominiert damals. Und dann kam schon das zweite Album, wo dann auch der Hit drauf war mit Nothing Compares to You. Was übrigens witzig ist, in dieser Doku durfte der Song nicht benutzt werden, weil die Erben von Prince sich geweigert haben, den Song rauszugeben. Es ist nun mal ein Fakt, Prince hat den geschrieben für eine andere Band, für ein Nebenprojekt von ihm, für ein Kellerprojekt, wie ich das immer genannt habe, weil die Musik war absolut unterirdisch. Und auch der Song ist absolut unterirdisch in dieser Version. Sie hat ihn genommen und hat ihn zu dem gemacht mit Nele Hopper zusammen, was wir jetzt kennen. Und danach, irgendwann später, hat Prince den nochmal aufgenommen. Und ich bin ein Fan von Prince, ich mag den. Aber sich hinzustellen, also jetzt als Erbe und zu sagen, nur die Version von Prince ist gut, das ist halt Quatsch. Kein Mensch kennt die. Die alle Welt kennt Sinead O'Connors Version. Und ihr dann nicht zu erlauben, weil sie sich irgendwann mal abfällig über Prince geäußert hat, der ihr wohl mutmaßlich mit Absicht mal was an den Kopf geworfen hat, weil er war sauer darüber, dass der Hit ein Hit war und nicht von ihm. Aber anyway, ich finde, diese Dokumentation macht etwas ganz, ganz klar, wenn man sich die wirklich mal neutral anguckt. Hier ist eine junge, starke Frau, die sofort, als sie Spotlight gekriegt hat, das genutzt hat, um Gutes zu machen. Und das zu einer Zeit, wo das eben nicht besonders cool war. Sie wurde beleidigt, sie wurde sehr schlecht behandelt, sie wurde bei, und das muss man sich mal reinstellen, bei der 30-Jahres-Feier, also Bühnenfeier von Bob Dylan, der sie eingeladen hat. Und sie wird angesagt von Kris Kristofferson mit, hier ist eine Frau, deren Name gleichzusetzen ist mit Integrität. Ja, wird sie von dem Publikum bei einem Bob Dylan-Konzert, also der Protestsänger überhaupt, wird sie ausgebuht von diesen Vollpfeifen. Sie hat dann das Projekt umgeschmissen. Sie hat nicht den Song gesungen, den sie singen sollte, sondern sie hat einfach dasselbe nochmal getan, was sie bei Saturday Night Live gemacht hat. Und zwar den Bob Dylan Song War a cappella zu singen, der damals wie heute für sie steht als Protestsong, den man auf alles münzen kann. Krieg, Rassismus, Kindesmissbrauch genauso. Und ihr merkt das schon, ich habe ein Faible für sie. Ich finde, die ersten drei Alben sind sensationell. Auch Am I Not Your Girl ist ein Album, wo sie nur Tracks nachsingt. Da ist kein eigener Song drauf. Aber ihre Version von Success, einer Country-Nummer, ist einfach, wenn du da keine Gänsehaut kriegst, dann bist du irgendwie nicht normal. Also ich rate euch, wenn ihr das Ding irgendwo gucken könnt, das wird demnächst, glaube ich, meines Wissens auf Sky, also Wow oder so laufen, dann guckt euch das an. Wow. Wer audiophil ist, nehmt euch einfach mal einen Kopfhörer und hört mal rein bei dem ersten Album von Sinead O'Connor. Es steht den Test der Zeit, auf jeden Fall. Ich habe die erst heute alle nochmal durchgehört und die sind wirklich, wirklich gut. So, Schluss jetzt.
Da spricht ein Fanherz, ja? Da geht er Mo auf, ne? Hier in seiner Rolle. Das muss man sagen, ja. Ja, also und alles nicht mitbekommen, tatsächlich. Das, wie du schon sagst, ne? Die hat keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich kenne den einen Song, wo sie mit Glatze da singt und so, aber das war's dann auch.
Das alleine, also wenn ich das noch, Steven, gleich, Entschuldigung, aber wenn ich das kurz sagen darf, warum hat sie eine Glatze? Weil genau das Gegenteil wurde ihr gesagt. Und zwar, wenn ich sage gesagt, ja, dann wurde ihr eigentlich offengelegt, du, wenn du nicht anfängst, Röcke zu tragen und schöne Haare und auch mal eine Bluse, wo ein Knopf auf ist und sowas, dann wird das nichts mit dir. Das Plattenlabel ging so weit, dass sie ihr geraten haben, das ist kein Witz, ihr erstes Baby abzutreiben, weil das würde mitten in die Veröffentlichungszeit kommen. Und dass du dann eine Frau damit aufwiegelst, die aus einem prekär katholischen Land kommt und von ihrer Mutter als Kind nur misshandelt wurde, dass du dann eine Frau zur Revolution zwingst, ist doch wohl ganz logisch. Heutzutage würde jeder sagen, ja, und ich mach mit. Ne? Also, das ist abgefahren, echt. Sorry.
Ja, ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend.
Wir haben ja ein Meldesystem seit heute, das funktioniert
ja
noch nicht. Das müssen wir noch üben. Ich schreibe
die ganze Zeit ins Notion, Mann.
Was ist denn hier los?
Wo soll ich denn noch hingucken?
Halt,
lass mal
stopp! Jetzt
ist einfach geschnitten. Verdammte Kacke!
Meine Güte, was ist denn hier los? Also ich möchte an dieser Stelle einmal festhalten, Mo und ich, wir haben eine tolle Folge, die 10, über Dokumentation gemacht und dort hat er bewiesen, dass der Mann ein Händchen hat für Musikdokumentation. Also wenn er sagt, das ist eine gute Musikdokumentation, dann ist das so. Das will ich nur nochmal festhalten.
Oh, vielen Dank. Danke, danke.
Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ja. Nee, fantastisch. Das alleine ist ja schon sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, Leidenschaft hier zum Ende der Folge. Wir haben auch ein bisschen was auf der Uhr. Und ich denke mal, ich gebe Sandro nochmal den Raum, den er vorhin angekündigt hat. Er hat ja gesagt, Netflix schwingt sich zu ungeahnten neuen Höhen auf. Und der Film, den er jetzt mit im Gepäck hat, hat er mir original auch schon privat geschickt. Hier, Berg, es ist genau wie für dich gemacht, guck das. Ich habe es leider noch nicht geschafft, aber beim nächsten Mal habe ich das durch. Kann ich sagen, ja, hast recht oder nee?
Ja, das mal gucken. Das könnte auch wieder so Love It or Hate It sein, aber das mögen wir ja mehr als generische Kost hier insgesamt. Und wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen. Was ist zur Hölle mit Netflix los? Ich weiß nicht. Ich nehme alles zurück, liebe Netflix-Manager. Ihr macht das gerade sehr super, bitte weiter so. Ich bin nämlich über einen Film namens The Stranger gestolpert und ich kann den hier auch nochmal zum Ende droppen, weil ich will gar nicht viel über den Inhalt erzählen. Das soll am besten jeder so erfahren wie ich, weil ich wusste wirklich gar nicht, um was es geht. Ich kann nur sagen, dass Sean Harris und Joel Edgerton hier für mich preisverdächtig spielen. Ich glaube, der hat in Cannes auch ordentlich abgeräumt. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Könnt ihr ja alle mal irgendwie recherchieren. Auf jeden Fall, dadurch kam der halt ins Gespräch. Ich glaube, dadurch hat sich der Netflix auch relativ schnell gesichert. Und es ist ein Crime-Drama, so viel sei gesagt. Es geht um eine Art Undercover-Ermittlung, ne? Und ein Tatverdächtiger, der halt in ein System eingeschleust wird, wo um ihn ein Geständnis zu entlocken. Und viel mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. zum Inhalt, weil der Film auch gar nicht, es geht nämlich nicht um die Tat, sondern es geht nur, es geht vordergründig darum, was das mit dir psychologisch macht, wenn du mit so einem Monster dich anfreundest und was das, also wie der Film das bebildert und was für ein Abgrund der dich reinzieht. Viele Bilder brennen sich sofort in den Kopf ein. Das ist super düster und niederschmetternd. Es ist ein absoluter Slowburner. Also mach den nicht irgendwie so 22 Uhr an, jetzt nach School of Good and Evil jetzt noch was zum Absacken. Nee, gar nichts. Für mich, jetzt hole ich noch kurz Superlative raus, der hat sich angefühlt wie so Zodiac und Prisoners, so vom Feeling her, wie man so nach und nach in die Hölle hinabsteigt. Hat so eine Art Soundteppich wie Lost Highway oder Eraserhead, also total hypnotisch, und von der Inszenierung her ist das erste Staffel True Detective. Wenn ich euch jetzt nicht hab, dann lasst es einfach sein. Für mich einer der krassesten Filme des Jahres schon wieder. Also ich weiß nicht, 9 Punkte von mir für diesen abgefahrenen Film. The Stranger. Angucken.
Ich habe genau den Fehler gemacht, den du da gerade gesagt hast. Ich habe den, Begleitung vom Sofaplex ist ins Bettchen gegangen und dann dachte ich, jetzt guckst du den. Ich gucke ja gerne im Original, wie ihr wisst. Und es war einfach, ich hatte 2 rum drinne, es war spät und dann gucke ich im Original und der Slang von den beiden, die Ausdrucksweise, das Englisch ist hart zu verstehen und ich bin einfach in den ersten Minuten nicht reingekommen und ich bin ein Riesenfan von Sean Harris. Ich finde, wie der spielt und wie der seine Mimik macht und weil der so eine, im Original, ich weiß nicht, ob ihr den jemals im Original gehört habt, was der für eine Stimme hat, die ist ein bisschen krächzend, der spricht wie ein Rabe, so, weißt du? Das ist jetzt nicht irgendwie schön, sondern der ist auch manchmal zu leise und man muss sich da wirklich drauf konzentrieren. Aber wenn er dann seine Mimik hat, wenn der böse guckt, dann guckt er ja böse. Ich meine, das geht ja durch Mark und Bein. Also ich werde den auf jeden Fall auch vom Zettel haben und wenn Berg und ich den gesehen haben, werden wir uns sicherlich nicht verkneifen können, hier noch was zu sagen.
Ich habe jetzt nämlich mal gerade nachgeschaut. Sean Harris sagt mir namentlich überhaupt nichts. Jetzt habe ich mal kurz geschaut.
Hast du letztens das erste, was mir einfällt, gesehen?
Es ist der erste, der mir einfällt, ist Prometheus. Das ist nämlich der Idiot, der das Ding kartografieren soll und sich verirrt.
Genau. Ja, ist Spencer war er der Koch.
War.
Und bei The Green Knight war er der König.
Yep. Ja, und der Bösewicht bei Mission Impossible Rogue Nation.
Gut, ich finde die Antwort sowieso. Also, sehr schöner Film zum Schluss, den ich mir auf jeden Fall sowas von reinziehe. Das könnt ihr aber wissen. Und wir sind am Ende dieser Folge.
Das könnt ihr wissen. Versuchen ja, das könnt ihr euch mal hinter die Ohren schreiben.
Ja, ja, genau, Brudi, Digi. Also wir versuchen euch ja natürlich auch so ein bisschen, die ihr uns so lange schon gesonnen seid und auch zuhören, so ein bisschen mit reinzunehmen. Also wir versuchen natürlich seit den mittlerweile 3 Folgen nach der Sommerpause natürlich uns irgendwie so ein bisschen so einen neuen Stil anzueignen, eine neue Struktur. Wir sind also noch ein bisschen am Basteln und uns am Reinfinden. Ich hoffe, ihr seht uns das ein bisschen nach, dass dann nicht jede Folge so perfekt im Fluss und fluffig ist. Ich finde, das hat aber heute in dem, was wir uns vorgenommen haben, schon deutlich besser funktioniert. Da fühle ich mich auch mit sehr wohl und wir werden das weiter ausfeilen, um euch das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Ist doch klar, wir sind nur für euch da. Und deswegen, gerne Feedback dalassen, wie gesagt, vorhin auf dem Discord-Server. Wir haben Bock weiterhin, wir gucken die Scheiße für euch, dass ihr die nicht gucken müsst manchmal in manchen Fällen. Oder wir gucken sie schon mal vor, dass ihr wisst, was ihr einschalten müsst. Ich freue mich drüber, es macht Spaß. Ich danke euch heute für die schöne Folge und ich würde sagen, ich verabschiede mich fast. Und mal gucken, ob wir heute die Verabschiedung hinkriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt drüber.
Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Ab jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Sag ich nur ich bleib, dann denkt er, da kommt noch was. Nee, ist kaputt.
Ich sag nur und.
Und.
Und. Okay. Und alle.
Tschüss.
Spoilerfrei.
Spoilerfrei.
Ja, warum nicht? Macht's mal gut. Bis nächste Woche.